E-Bike-Boom in New York. Schnell, lautlos, brandgefährlich. New York hat ein Feuerproblem. Immer wieder geraten die Akkus von E-Bikes in Brand und verursachen großen Schaden. Dies titelte die Tagesschau. Vor allem New York war wegen E-Bike-Bränden letztes Jahr häufig in den Medien, aber auch in Deutschland gibt es immer wieder Zeitungs- oder Medienmeldungen über Haus- oder Wohnungsbrände, verursacht durch die Batterien der Elektrofahrräder. Und wir gehen dem heute mal auf den Grund. Gibt es hier wirklich ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem mit diesen Batterien? Oder sind das eigentlich nur Einzelfälle, die uns wie ein Trend vorkommen, da die Medien häufig darüber berichten, über diese Art von Brand?
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel.
Liebes Publikum, wir haben ein neues Podcast-Projekt, nennt sich Klimafüchse. Und darin thematisieren wir den Klimawandel und die Energiewende. Und es richtet sich speziell an Kinder. Wir haben das unter dem Podcast auch nochmal verlinkt. Spielen Sie es Ihren Kindern gerne mal vor und leiten Sie es auch weiter an andere Eltern. Wir begrüßen heute hier im Podcast Dr. Vikram Godbole und Martin Eschler. Grüß Sie beide.
Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Herr Godbole, Sie sind Senior Product Manager Batteries and Chargers bei der Bosch E-Bike Systems. Und Herr Eschler, Sie sind Geschäftsführer der TÜV Süd Battery Testing GmbH.
Ja, Herr Eschler, wenn man die Medienberichterstattung so in den letzten Monaten oder auch vielleicht sogar Jahren verfolgt, dann bekommt man doch relativ leicht den Eindruck, dass E-Bike-Batterien besonders häufig brennen im Vergleich jetzt vielleicht zu Traktionsbatterien in Autos und so weiter. Ist das denn wirklich statistisch irgendwie belegt, dass das so ist?
Also so wirklich belastbare Statistiken sind uns noch nicht bekannt, die so einen Schluss jetzt zulassen würden. Auch wenn man manchmal so diese Medienberichte über brennende Akkus liest, es mag so erscheinen, dass sich die Anzahl erhöht, tut sie mit Sicherheit auch. Man muss allerdings auch sagen, die Anzahl der Akkus erhöht sich. Also beispielsweise E-Bikes erleben einen Boom, sie haben wesentlich mehr E-Bikes im Markt und damit ist es natürlich auch eine gewisse Logik, dass dann linear auch die Anzahl der Unfälle steigt. In Summe haben wir das Gefühl, dass sich die im Verhältnis zu den im Markt befindlichen Akkus die Anzahl der Unfälle sehr überschaubar ist. Wir haben eine Besonderheit bei den E-Bikes, die unterscheidet beispielsweise das Thema Unfall etwas vom Auto. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben mit dem Auto einen Unfall und der Akku ist möglicherweise beschädigt, dann wird dieses Auto auf jeden Fall in einer Fachwerkstatt begutachtet werden und der Akku wird fachmännisch geprüft. Stellen Sie sich vor, Ihnen fällt Ihr Akku vom E-Bike die Kellertreppe runter. Vielleicht sind sie doch versucht zu schauen, ob er nicht noch funktioniert oder wenn er nicht funktioniert, ihn doch irgendwie im Internet zu googeln, wie man ihn wieder gangbar macht, bevor sie sich einen teuren Ersatzakku suchen. Das heißt, wir haben dort vielleicht als Besonderheit bei den E-Bike-Akkus auch die Versuchung, einen nicht mehr ganz fachmännisch gecheckten Akku nach einem kleinen Zwischenfall noch weiter zu verwenden, was wir jetzt in anderen Anwendungsfällen nicht haben.
Ja, super, schon diese Zusammenfassung. Wir reden genau darüber heute in diesem Podcast, über die Sicherheit von E-Bike-Batterien, über die Handhabung von E-Bike-Batterien von allen unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, wie man das eigentlich erkennt, wenn eine Batterie tatsächlich beschädigt ist oder was man dann tun sollte. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, es gab ganz viele Meldungen so in den letzten Jahren, speziell über E-Bike-Batterien, die kaputt sind und dann tatsächlich sogar zu Gebäudebränden geführt haben. In New York, da gab es letztes Jahr über 100 Brände und auch einige Todesopfer leider. Feuerwehrpräsidentin Laura Kavanaugh, die sagte, das sind unglaublich gefährliche Geräte und wir müssen sicherstellen, dass die Menschen sie richtig handhaben und sicher verwenden. Ja, Herr Eschler, wie kann man diese Ereignisse dort zusammenfassen? Was war genau das Problem und warum kam es denn zu diesen Todesopfern sogar?
Also grundsätzlich, wenn man sich die Brandursachen anschaut, warum brennt es denn? Dann sind elektrische Geräte die Brandursache Nummer eins und die Akkus, und dazu zählen natürlich auch die E-Bike-Akkus, sind elektrische Geräte, ob das jetzt ein kleiner Smartphone-Akku ist oder eben bis zu einem größeren E-Bike-Akku. Man muss sich schon vor Augen führen, man hält da auf einem sehr kompakten Bauraum ein ganz schönes Energiebündel in der Hand, wenn man so einen Akku vor sich hat. Und dementsprechend wichtig ist auch, dass mit diesem Akku sorgfältig umgegangen wird. Also ein sachgemäßer Umgang ist ganz wichtig für die Sicherheit. Und wir gehen davon aus, mit dem, was wir aktuell wissen, dass öfter der Grund für einen Brand ist, ein unsachgemäßer Umgang mit dem Akku ist und weniger oft oder deutlich weniger oft es dann produktionsbedingte Themen beispielsweise sind, ein Einschluss von Fremdmaterialien oder dergleichen, die da als Auslöser gelten könnten. Grundsätzlich muss man wissen, bei so einem Akku ist die Ladephase eine besonders kritische Phase, in der was passieren kann. Wenn ich mal auf Ihre Frage zurückkomme, was könnten denn die Ursachen sein für so einen Brand? Konkret können das mechanische Beschädigungen sein. Also beispielsweise die Zellen werden bei einem Sturz mechanisch beschädigt. Es gibt auch äußere Einflüsse auf die Batterie. Beispielsweise, Sie fahren einen Trail runter, es gibt Vibrationen, es gibt Stöße, es entstehen Risse im Gehäuse von dieser Batterie, es dringt Wasser und Staub dann ein und dann kann wiederum ein Kurzschluss entstehen, der wiederum Auslöser von einem Brand sein kann. Anderer Einfluss, den es gibt, Sie fahren im Sommer und im Winter bei jeweils extrem hohen, extrem niedrigen Temperaturen. Es kann zu Undichtigkeiten im Gehäuse von der Batterie kommen. Das kann wiederum zu höheren Übergangswiderständen im System führen. Also auch das kann ein Grund sein. Es gibt noch weitere Gründe. Beispielsweise, Sie verwenden nicht originale oder minderwertige Bauteile. Beispielsweise, Sie kaufen sich eine No-Name-Ersatzbatterie, verwenden diese oder Sie verwenden Ladegeräte, die eigentlich nicht für diese Batterie gedacht sind oder die von minderwertiger Qualität sind. Kann dann beispielsweise auch dazu führen, dass der Ladeschluss für die Batterie nicht korrekt detektiert wird. Dann wird die Batterie überladen, was auch ein gefährlicher Zustand für die Batterie ist. Es kann auch sein, dass in der Batterie tatsächlich ein Produktionsfehler ist, also beispielsweise Fremdpartikel sind eingeschlossen. Es kann aber auch zu Manipulationen kommen. Beispielsweise, ja, wie ich es eingangs gesagt habe, man kann schon versucht sein, wenn der Akku mal nicht mehr funktioniert oder wenn er beschädigt wurde, sich im sogenannten Sicherheitsmodus befindet, mal schnell bei Google nachzuschauen, wie kann ich denn den Akku wieder zurückholen aus seinem Sicherheitsmodus, sodass ich ihn weiter benutzen kann. Und dann muss man sich, wenn man das macht und wenn man dabei erfolgreich ist, sich einfach bewusst sein, dass dieses Gerät, was man dann nutzt, eine Vorschädigung hat und somit auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in einen kritischen Zustand zu gehen.
Nochmal ganz speziell zu diesen New Yorker Fällen. Das war ja gerade das, was auch hier sogar in deutschen Medien sehr, sehr breit gespielt wurde, dieses Thema. Warum ist es denn speziell jetzt in New York so ein Riesenproblem mit diesen E-Bike-Batteriebränden und auch dann sogar mit den Todesopfern? Wie kam es denn überhaupt dazu?
Es ist im Nachhinein eigentlich immer schwer nachvollziehbar, wenn ein Akku gebrannt hat, was war denn tatsächlich die Ursache dafür? Schlicht und einfach, weil ein Brand so ein verheerendes Ereignis ist, dass sie das dann anschließend kaum mehr nachvollziehen können. Aber klar ist, wenn ein Akku mal brennt, dann ist es erstmal ein sehr, sehr kritisches Ereignis und dann brennt er auch erstmal. Das heißt, unser Fokus liegt immer auf der Vorbeugung, dass ein Brand nicht entsteht. Wenn erstmal ein Brand entstanden ist, dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
Ich könnte mir vorstellen, diese Dichte an E-Bikes ist in New York jetzt speziell in so einer Großstadt sehr, sehr hoch. Und dann hat man eben diese Bedingung, dass man Hochhäuser hat, hohe Wohnhäuser, wo sehr, sehr viele Leute auf engem Raum wohnen und gerade so ein Brand dann irgendwie sehr, sehr schnell zu einem großen Problem werden kann. Wie ist das aus Ihrer Sicht, so aus der TÜV-Süd-Sicht?
Das ist eine Frage, die dann vor allem in den Bereich Bausicherheit geht und Genehmigungsverfahren. Jetzt hat man in New York natürlich auch, durchaus ein sehr hohes Durchschnittsalter, was die Gebäude angeht. Man hat nicht nur eine komplett andere Normen und Genehmigungslage als hierzulande bei uns in Europa, sondern man hat auch noch überdurchschnittlich alte Bauwerke, auch mit einem großen Holzanteil und so weiter. Da sind einfach die Auswirkungen, wenn es mal brennt, dann wesentlich schlimmer, weil ich muss mir vorstellen, Platz ist sehr, sehr knapp in New York, auch weil er sehr, sehr teuer ist. Die meisten werden vielleicht nicht ihr E-Bike irgendwo draußen laden oder in einer separaten Abstellmöglichkeit im Freien oder auch nur überdacht, sondern sie werden höchstwahrscheinlich meistens sogar ihr ganzes Rad mit in die Wohnung nehmen und es dort laden. Und das kann schon kritisch sein, wenn Sie sich vorstellen, die Batterie, kritisch für die Batterie ist, wenn sie geladen und wenn sie entladen wird. Wenn sie entladen wird, benutzen Sie das Fahrrad. Dann sind Sie auf dem Fahrrad und Sie entnehmen der Batterie die Energie. Wenn da irgendwas Kritisches passiert, erstens mal, Sie sind draußen und zweitens mal, Sie merken es auch ziemlich schnell, weil Sie sind ja direkt bei der Batterie. In dem Moment, wo Sie den Akku mit nach Hause nehmen, Sie stecken das Fahrrad oder den Akku ins Ladegerät, dann verschwinden Sie in ein anderes Zimmer, vielleicht verlassen Sie sogar die Wohnung. Und das ist eine sehr kritische Phase für die Batterie. Ich kann die Batterie nicht beobachten. Ich kann auch nicht sofort dazwischen gehen und eingreifen. Dann erhöht das einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie da verheerende Auswirkungen haben bei einem Brand.
Herrgott Bulle, Sie bei Bosch, Sie produzieren und verkaufen E-Bike-Batterien, sind da ein großer Player so in Europa. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die Hauptursachen, warum E-Bike-Batterien zu brennen beginnen?
Die Lithium-Ionen-Akkus, die sind komplexe Systeme, die hohe Energiegehalt haben. Und in manche seltenen Situationen können sie zu einem Brand führen, weil manche der Inhaltsstoffe entflammbar sind. Es kann natürlich auch an, sagen wir, an minderwertige Akkus liegen, die jetzt nicht die volle Battery-Management-System-Funktionalitäten haben oder auch an DIY, Do-It-Yourself-Akkus, die nicht die Sicherheitsstandards erfüllen. Auch Thema Laden ist sehr kritisch. Deswegen sagen wir, es kann auch an ein falsches Ladegerät liegen oder auch defektes Ladegerät, was dann zu Überladen führen kann und so zu Brand führen kann. Es kann aber auch an falscher Handhabung liegen, wie zum Beispiel mit Hochdruckreiniger reinigen, wodurch dann Wasser in das Gehäuse reinkommen kann, das Batteriemanagementsystem oder Elektronik gut schließen kann und so einen Vorfall führen kann. Es kann aber auch an unsachgemäße Öffnung von Akkus liegen. Weil wenn man so einen Akku geöffnet hat, weiß man nicht, hat man irgendwas beschädigt. Man kann die Dichtigkeit der Batterie danach nicht garantieren. Und deswegen raten wir auch von so unsachgemäße Öffnungen ab. Und natürlich, es kann auch an zellinterner Kurzschluss liegen. Das ist auch ein seltener Vorfall, was passieren kann. Und das sind so, würde ich sagen, die Hauptursachen, warum es so weit kommen könnte.
Haben Sie denn da Zahlen für uns, irgendwelche Statistiken? Jetzt interessiert mich total, ob ein Durchgehen einer Zelle natürlich eher beim Aufladen passiert oder vielleicht auch draußen und dann vielleicht nur statistisch gesehen diese Aufladeprozesse, weil sie in einem Haus passieren, dann die höheren Auswirkungen und dann die Schlagzeilen hervorrufen. Und grundsätzlich fragen wir uns natürlich auch, ob das Nutzerverhalten, also quasi meine unsachgemäße Handhabung, ich lasse den Akku mal fallen oder so, daran schuld ist oder ob es tatsächlich an der Minderwertigkeit der Batterien selbst irgendwo liegt. Können Sie da mal ein paar Zahlen uns geben?
So, die Zahlen sind hier ein bisschen schwierig, weil meistens, was man in Medienberichten sieht, da beschreiben die jetzt nicht ganz genau, warum es so weit gekommen ist, ob das beim Laden war oder durch Lagerung war. Deswegen genaue Zahlen schwierig, würde ich sagen. Was man aber sagen kann, es kann an beide der Punkte liegen. Das heißt, ein minderwertiger Akku oder System oder auch an Nutzerverhalten. Aber man kann da beides entgegenwirken. Zum Beispiel schon beim Kauf eines E-Bikes empfehlen wir immer auf ein zertifiziertes System zu gehen oder zertifizierten Akku. Das ist Schritt 1. Aber wenn man so ein Bike hat, man muss oder soll immer pfleglich mit Akku umgehen. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel Akkus nicht selber öffnen oder auch Akkus nicht in Wasser eintauchen oder mit Hochdruckreiniger reinigen. Das kann auch vorkommen. Oder was wir auch empfehlen, Akkus weg von Hitzequellen zu laden oder auch nicht in direkte Sonneneinstrahlung, was dann wieder nicht nur Einfluss auf Sicherheit, aber auch Lebensdauer haben kann. Und wie schon gesagt, ganz wichtig für uns, was der Kunde selber machen kann, immer das korrespondierte Ladegerät zu nutzen für das System. Für uns zum Beispiel Bosch E-Bike System, wir haben eine Art Kommunikation zwischen Battery Management System und das Ladegerät. Das heißt, die Batterie entscheidet für sich, abhängig von Spannung und Temperatur, mit welchem Strom die geladen werden darf und kommuniziert dieses Parameter an das Ladegerät. Deswegen auch die Kombination ist ganz wichtig. Und das sind so ein paar Sachen, wo der dann Kunde selber dafür sorgen kann, dass er halt sicherer unterwegs ist.
Jetzt haben wir eine Frage von einer Zuschauerin bekommen. Und zwar fragt sie, stimmt es denn, dass viele Batteriebrände auf eine nicht erkannte vorangegangene Tiefenentladung zurückzuführen sind?
Ich kann in dem Fall jetzt nur für Bosch E-Bike Systems sprechen. Und bei Tiefentladung, das ist so, wir haben in unserem Batterie-Management-System eine Spannungsgrenze. Und die liegt ungefähr bei 20 Volt, wo wir sagen, wenn die Spannung von unserem Battery-Pack unter 20 Volt ist oder einzelne Zellen unter 2 Volt fallen, dann darf man nicht wieder aufladen. Weil genau diese Gefahr besteht, dass die Akkus tiefentladen sind, dadurch zu Kupferauflösung kommen kann und so zu Kurzschluss. So, jeder BMS hat eine gewisse Ruhestrom zwischen Mikroampere und Milliampere-Bereich. Unser BMS ist so konstruiert, dass dieser Ruhestrom ganz klein ist. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt in den Bereich kommt, ist halt gering. Aber falls es so weit kommen sollte oder unter diese Grenze kommen sollte, wegen Sicherheitsgründen können wir die Batterie nicht mehr aktivieren.
Aber die Frage ist ja, ob der Anwender das dann irgendwie sieht, dass diese Batterie fehlerhaft tiefenentladen ist. Gibt es da irgendwie im Display dann eine Anzeige, bitte nicht mehr aufladen, weil gefährlich?
Es gibt bei uns Blinkmuster. Das heißt, wenn ein Akku Fehler hat, nicht nur jetzt wegen Tiefentladung, sondern auch irgendein Fehler, was BMS detektiert, dann würde man entweder, wenn BMS selber defekt ist, gar nicht sehen. Das heißt, wenn ich diese On-Off-Button drücke, diese Taste, dann blinkt gar nicht. Oder das System geht nicht, wird nicht eingeschaltet. Oder wenn BMS aktiv ist und ein Fehler merkt, dann würde man über diverse Blinkmuster sehen, dass da ein Fehler drin ist.
Herr Eschler, wie brennen denn diese Batterien überhaupt? Also man liest dann auch häufig in diesen Berichten da von irgendwelchen Verpuffungen, Explosionen. Wir haben das hier in diesem Podcast auch schon häufiger thematisiert. Also unsere Leute sagen dann immer, naja, eigentlich explodieren kann da nichts. Aber offensichtlich gibt es ja so etwas, so einen Vorgang, der den Leuten das irgendwie suggeriert. Also wie sieht das genau aus?
Also eine E-Bürger Batterie besteht dann meistens aus mehreren Zellen. In der Regel erfährt zunächst mal eine Zelle, einen sogenannten Thermal Runaway. Dabei wird Energie freigesetzt, die Zelle wird heißer und heißer und es kommt zu einer Reaktion, die sich selbst verstärkt. Die Batterie wird noch heißer, es kommt dann zu Stichflammen, es kommt zu Funkenwurf, es kommt zu einer Rauchentwicklung. Die Zelle wird immer heißer in der Batterie und dann steckt sie auch die benachbarten Zellen an, oft mit steigender Reaktionsgeschwindigkeit. Und in dem Moment spricht man dann von der nächsten Stufe, von der Propagation, weil das Feuer, die Temperaturerhöhung, die in der einen Zelle stattfindet, auch die anderen Zellen ansteckt und dadurch setzt sich das sofort, wie gesagt, auch oft mit steigender Geschwindigkeit. In der Regel handelt es sich so um eine ziemlich heftige Brand- und Rauchentwicklung, die wir da sehen. Prinzipiell ist auch eine Verpuffung nicht ausgeschlossen. Beobachtet man jetzt als Unbedarfter so ein Ereignis, dann sieht es wahrscheinlich sehr, sehr beeindruckend aus und tatsächlich ist es auch ein ganz enormes Gefahrenpotenzial, was wir da haben. Also es ist ein ernstes Ereignis und der Brand kann sich auch schnell ausbreiten, indem er dann auch auf benachbarte Materialien übergreift, beispielsweise Holz, Vorhänge oder dergleichen.
Ja, wir kennen diese ganzen Videos auf YouTube, wie da einzelne Batterien durchgehen. Das ist tatsächlich sehr imposant. Man denkt, das wäre eine Art Explosion, aber es ist tatsächlich oftmals eine Verpuffung. Und da fragen wir uns immer, logisch, alle Zellen, die einen flüssigen, brennbaren Elektrolyten haben, die sind davon eher betroffen, weil es sofort alles anfängt zu brennen. Jetzt fragen wir uns aber trotzdem immer mal wieder, Herr Eschler, wo fängt diese Zelle in der Regel an zu brennen, falls mal eine Zelle durchgeht?
Ich würde mal grundsätzlich bei Bränden zwei Ausgangspunkte unterscheiden. Einmal kann die Zelle der Ausgangspunkt für den Brand sein und einmal kann auch die Elektronik der Batterie oder um die Batterie herum der Ausgangspunkt sein. Wenn ein Brand entsteht und eine Zelle versagt, ein Thermal Runaway entsteht, ist eigentlich immer auf einen internen Kurzschluss zurückzuführen. Das passiert in dem Moment, wo der sogenannte Separator beschädigt wird. Das ist die Folie, die beide Potenziale voneinander trennt. Wenn die fehlt oder wenn die sich auflöst, ist die Reaktion sehr, sehr heftig, weil in sehr kurzer Zeit sehr viel elektrische Energie freigesetzt wird. Warum ist dieser Separator auf einmal beschädigt? Er kann beschädigt werden durch mechanischen Einfluss, zum Beispiel der Akku wird gequetscht oder gestaucht oder im schlimmsten Fall ein Objekt dringt in den Akku ein. Es kann aber auch ein Produktionsfehler sein, also beispielsweise Fremdpartikel sind in dem Akku eingeschlossen. Auch das kann den Separator beschädigen. Der Separator kollabiert aber auch beispielsweise durch einen thermischen Einfluss, also beispielsweise, weil es extrem warm ist. Das kann man so ein bisschen damit vergleichen. Sie schieben ein Essen in den Ofen und haben vergessen, die Klarsichtfolie runterzutun. Dann schmilzt sie einfach sehr, sehr schnell und dann ist sie auch sehr schnell durch. Und genau sowas kann auch ein Grund dafür sein, warum der Separator fehlt und dann die Dinge ihren Lauf nehmen, sprich ein Thermal Runaway in der Zelle entsteht, mit all seinen Ausflüssen bis hin zum Brand, der dann auch auf andere Materialien überschlägt. Der zweite Grund, auf den ich noch eingehen will, der Brand kann auch ausgehen, nicht von der Zelle selber, sondern von der Elektronik in der Batterie oder um die Batterie herum, beispielsweise das Ladegerät. Auch die können Ausgangspunkt sein für den Brand. Neben der Zellschädigung ist es ein weiterer möglicher Grund, also beispielsweise ein Netzteil überhitzt. Das sind elektrische Bauteile, die können fehlerhaft sein, die können sich erhitzen, die können überhitzen, die können auch selber Feuer fangen, beispielsweise ein Fernsehgerät kann auch Feuer fangen, obwohl es keinen Akku besitzt. Und wenn sowas der Fall ist, nehmen wir nochmal das Netzteil, es erhitzt sich, es überhitzt sich, es wird dadurch die Zelle geschädigt, die Zelle überhitzt sich und dann entzündet sich auch die Zelle. Aber der eigentliche Ausgangspunkt für den Grund war die Elektronik außenrum. Und das ist auch der Grund, warum es so, wie es Herr Dr. Gottbohle gesagt hat, auch immer Sinn macht, dass man ein Ladegerät und die Elektronik verwendet, die genau zu diesem Akku passt und die dafür gemacht ist, was auch Gesamtsystem geprüft ist.
Jetzt haben wir vorhin schon gehört, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Batterie beim Laden in der Wohnung in Brand gerät. Aber nehmen wir mal an, der Fall irgendwie tritt ein. Wie sollte man denn dann am besten reagieren? Also, dass man natürlich die Feuerwehr ruft und sich in Sicherheit bringt, ist klar. Aber gibt es noch irgendwas anderes, was man dann tun kann oder was man auf keinen Fall tun sollte, so aus Ihrer Sicht, Herr Eschler?
In einem professionellen Prüflabor, wie es jetzt die TÜV Süd Battery Testing ist, sind wir auf solche Brände vorbereitet. Und wir haben eine entsprechende Infrastruktur, die in so einem Brandfall, wenn eine Batterie brennt, auch eingesetzt wird. Zu Hause steht so eine Infrastruktur nicht zur Verfügung. Wenn es jetzt wirklich zu einem Brand kommen sollte, zu Hause, weil ich die Batterie bei mir im Wohnzimmer in der Küche geladen habe und in dem Moment entsteht ein Brand, würde ich tatsächlich von einem Löschversuch abraten. Und es ist, so wie Sie es gesagt haben, Feuerwehr rufen und sich und andere in Sicherheit bringen, mit Sicherheit die beste Option. Vielleicht andersrum, erst sich und die anderen in Sicherheit bringen und danach die Feuerwehr rufen, das ist die noch bessere Option. Es ist schon auch wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, der Fokus, den wir auch in einem professionellen Prüflabor haben, und das ist der gleiche Fokus, der auch im privaten Umfeld anwendbar ist, liegt darauf, den Brand erstmal zu vermeiden. Und wie vermeide ich den? In der Regel, indem ich die Batterie während der kritischen Phasen, und dazu zählt definitiv das Laden, beobachte. Wenn wir Batterien testen, wir wissen jede Zellspannung, wir wissen alle Ströme, wir wissen jede Zelltemperatur, und so ein Brand passiert nicht von jetzt auf nachher, der kündigt sich an. Also es gibt Anomalien in der Temperatur, es gibt Anomalien in der Spannung. Jetzt sind das Messmöglichkeiten, die ich vielleicht zu Hause nicht habe. Was ich aber zu Hause schon habe, ist, ich merke, es riecht komisch oder es steigt leichter Rauch auf oder es macht kleine zischende Geräusche oder es kommt sogar eine Flüssigkeit raus. Ja? Und für den Fall, dass ich das beobachte, dann ist das Beste, was ich tun kann, für mich abwägen, ist es sicher, hier einzuschreiten und dann sofort die Energiezufuhr stoppen. Und genau das ist das, was wir auch in einem professionellen Prüflabor machen. Wenn wir eine Anomalie feststellen, wir stellen die natürlich vielleicht sogar ein bisschen früher fest, weil wir dann die Temperaturen messen und die Spannungen messen, aber wir unterbrechen die Energiezufuhr. Also es passiert einfach nichts mehr mit der Batterie. Und das ist auch der Grund, warum es bei uns zu ganz wenigen Bränden kommt. Also wir testen seit über 12 Jahren auf sehr hohem Niveau Batterien. Wir haben bisher nur ganz, ganz wenige Brände gesehen. Und wir müssen unsere Infrastruktur, die auch darauf ausgelegt ist, Brände zu behandeln und zu löschen und einzudämmen, nur extrem selten nutzen, weil wir so einen ganz hohen Fokus darauf haben, diese Brände zu verhindern. Und genau das sollte ich im privaten Anwendungsfall auch machen. Also das Beste, was ich eigentlich tun kann, ist die Batterie während des Ladevorgangs nicht alleine lassen und wenn ich eine Anomalie feststelle, dazwischen gehen und schlicht und einfach das Ladegerät vom Stromnetz trennen.
Wir reden genau über diese Themen gleich im nächsten Part des Podcasts. Ich habe gerade Herrn Dr. Gottbuhle gefragt, was die Hauptgründe denn statistisch sind für Batteriebrände. So richtig durchsteigen tue ich da nicht, weil keine Statistik bisher im Podcast genannt wurde. Logisch, man soll irgendwie das originale Netzteil nennen, aber vielleicht haben Sie nochmal Zahlen für uns. Macht das wirklich am Ende des Tages was aus, dass man das original Netzteil nimmt? Weil ich nehme ja an, dass Herr Gottbuhle hier Bosch-Netzteile verkaufen möchte. Ich frage mich immer noch, passieren diese Brände denn statistisch gesehen eher beim Aufladen? Man könnte ja auch meinen, dass wenn Batterien draußen sozusagen durchgehen beim E-Bike, dass das nicht eine Meldung wert ist beispielsweise. Und vorhin habe ich auch schon gedacht, wenn man jetzt seinen Akku mit Wasser irgendwie behandelt, Hochdruckreiniger ist, glaube ich, gefallen, ist ja logisch, dass man das nicht machen sollte. Aber auch draußen grundsätzlich regnet es ja mal. Insofern haben Sie für uns noch mal eine Statistik, wann denn E-Bike-Batterien speziell oder am meisten brennen?
Nee, also wir haben tatsächlich da keine Statistik. Es ist einfach im Nachhinein auch, wenn es gebrannt hat, einfach aufgrund des Ereignisses, dass es ein Brand war, dann entsprechend schlecht nachvollziehbar. Was war denn genau der Ausgangspunkt oder was war genau der Grund? Wir können nur sagen, dass wir davon ausgehen, in der Mehrzahl der Fälle liegt es an der Handhabung des Akkus. In der geringeren Anzahl der Fälle liegt es tatsächlich dann an Produktionsfehlern.
Ja, dann schauen wir uns doch genau das mal an, so die Handhabung und vielleicht auch ein paar Tipps, wie man das am besten macht. Liebes Publikum, jetzt sind Sie erstmal dran. Schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, fahren Sie denn Elektrofahrrad und wie behandeln Sie Ihre Batterie? Was sind so Ihre Tipps? Wie machen Sie das? Wo lagern Sie die Batterie? Vielleicht auch über die Wintermonate. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Herr Gottbuhle, wie und wo sollte man denn laden eigentlich?
Vor dem Laden empfehlen wir, dass man immer eine Sichtprüfung machen sollte von Akku selber, ob da irgendwelche Beschädigungen da sind. Wenn das nicht der Fall ist, kann man mit Laden weiter beginnen, würde ich sagen. Beim Laden muss man darauf achten, dass die Batterie jetzt nicht direkt neben einer Hitzequelle oder auch brennbares Material liegt. Und wir empfehlen idealerweise immer, dass ein Rauchmelder installiert ist, wo geladen wird. Falls das so ein Vorfall kommen sollte. Temperaturmäßig kann man die Akkus zwischen 0 bis 40 Grad laden. Ideal wäre so Raumtemperaturbereich 10 bis 20 Grad, wo man laden sollte. Wir empfehlen auch, beim Laden die Akkus jetzt nicht unbeabsichtigt zu lassen. Und nach dem Laden sollte man die Batterie von Ladegerät und das Ladegerät von Netz trennen.
Was ist so der ideale Ladestand? Wir haben da hier im Podcast schon sehr, sehr häufig über E-Auto-Batterien oder E-Autos gesprochen, wo das so ist, wenn Leute gesagt haben, naja, wir fahren halt 2 Wochen in Urlaub, kann ich mein Auto dann einfach abstellen oder sollte ich den Nachbarn bitten, das irgendwie zu bewegen oder sowas? Was kann man denn so tun beim Fahrrad, um so eine sehr gute Lebensdauer zu gewährleisten? Wie kann man das am besten behandeln? Welche Laderoutine ist da vielleicht auch so von Vorteil?
So viele unserer Kunden, die kennen das Memory-Effekt von anderen Technologien oder Zelltechnologien. Das heißt, eine abnehmende Energie durch eine unvollständige Entladung von der Batterie. Und dieses Memory-Effekt gibt bei Lithium-Ionen-Zellen nicht. Das heißt, man kann die Akkus 50% entladen, voll laden. Das juckt positiv gesehen die Technologie nicht. Wenn man aber in Richtung Lebensdauer anschaut, empfehlen wir einen Bereich von 20-80%. Das heißt, wenn man nicht unbedingt diese Reichweite braucht, dann kann man bis 80% Akku laden und versuchen so im Bereich, sagen wir, bis 20% zu entladen. Das ist einfach von Hintergrund her, in diese Grenzbereiche 0% und 100% gibt es elektrochemische Reaktionen, die auch die Alterung ein bisschen beeinflussen. Und deswegen ist so die Empfehlung von uns. Wobei man muss dazu sagen, wir kennen das auch aus unseren Felddaten, dass viele unserer Kunden, die haben nur 20 bis 30 Zyklen pro Jahr. Das sind halt 2000 bis 3000 Kilometer und das ist nicht viel. Das heißt, wenn man tatsächlich 20-80% Bereich fährt, dann braucht man schon ein paar Jahre, bis man so einen positiven Effekt sehen würde bei diesem Bereich.
Und wie ist es jetzt gerade im Winter? Man kann sich vorstellen, viele wollen dann gerade in der Zeit nicht unbedingt Fahrrad fahren, weil es einfach zu kalt ist oder vielleicht auch wegen Glättegefahr und so weiter. Ist es denn da sinnvoll, den Akku irgendwo einzumotten sozusagen, im Keller hinzustellen und dann über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate irgendwie nicht mehr anzufassen? Oder was ist da so Ihre Weisung?
Für Winterlagerung zum Beispiel, wir empfehlen, dass man die Batterie rausnimmt von dem Fahrrad und die Batterie in so kühlere Temperaturen lagert, wie im Keller, so idealerweise 10 bis 20 Grad. Auch hier die Empfehlung ist immer, dass dieser Ort dann trocken ist, durchgelüftet ist und auch ein Rauchmelder installiert ist. Von Ladezustand her empfehlen wir so einen Bereich von 30-60%. Das ist halt ideal für die längere Lagerung. Und insbesondere bei Winterlagerung muss man anschauen, was der Akkuhersteller bzw. Systemhersteller empfiehlt. Bei uns ist es so, durch diese niedrigere Ruheströme von BMS muss man jetzt nicht alle ein paar Monate laden, auch wenn man 4-5 Monate die Batterie nicht nutzt. Das ist aber unterschiedlich abhängig von Hersteller.
Herr Eschler, jetzt haben wir uns vor dieser Podcast-Episode Gedanken gemacht. So ein Fahrrad kippt natürlich auch mal um. Auch die Batterie kann mal runterfallen, wenn man sie zum Laden bringt beispielsweise. Es gibt auch immer mehr Leute, die im Offroad-Bereich E-Bikes benutzen. Und da kann man ja schon irgendwie absehbar sehen, dass dieses Durchrütteln der Batterie schon auch dann den Alltag von solchen Batterien bestimmt. Ist das eigentlich etwas, wo man sich Sorgen machen muss, wenn man im Offroad-Bereich die Batterie ordentlich im Geröll durchrüttelt? Oder ist das eigentlich dann ja egal?
Dass ein Fahrrad mal umfällt, also ein normales Fahrrad umfällt, ist vorhersehbar, dass Sie ein Produkt, sei es ein Quad oder ein E-Bike, was für den Offroad-Bereich gemacht ist, auch im Offroad-Bereich genutzt wird und genau diese Belastungen erfährt, ist auch vorhersehbar. Also die Hersteller sind auch, die sich an entsprechende Standards halten, die sind verpflichtet, ein Produkt so zu gestalten, dass es genau diesen erwartbaren Einflüssen standhält. Das heißt, wenn Ihr Akku von einem namhaften Hersteller kommt, können Sie davon ausgehen, dass Sie sich da keine Sorgen machen müssen, sondern dass es auch genau für den richtigen Anwendungsfall entsprechend abgeprüft ist und das Akkupack so entwickelt wurde, dass es diesen Einflüssen auch standhält. Jetzt nehmen wir mal einen Extremfall an, es wird ein Nagel in den Akku eingedrückt oder der Akku fällt auf einen ganz spitzen Stein und dadurch wird eine mechanische Beschädigung in der Batterie oder am Akku ausgelöst. Dann kann der Akku anschließend auch wirklich in einem unsicheren Zustand sein. Er müsste fachmännisch gecheckt werden und wäre dann auch gegebenenfalls zu tauschen. Selbstverständlich hat man da auch als Nutzer eine gewisse Verantwortung, solche Schäden zu erkennen und auch, ich sag mal so, über die eigene Hürde zu gehen. Man weiß, so ein Akku ist nicht ganz günstig, wenn ich den jetzt entsorgen muss und mir einen neuen kaufen muss, das kostet Geld. Aber ich sag mal, wenn ich merke, ich habe hier einen extremen Einfluss, einen, der nicht im normalen Anwendungsbereich liegt, sondern jetzt ist mir was Außergewöhnliches passiert, dann doch lieber nochmal den Akku checken zu lassen oder eben gleich gegebenenfalls ganz zu tauschen.
Jetzt würden wir uns natürlich gerne nochmal die Batteriezellen noch so ein bisschen genauer anschauen. Herrgott Bohle, welche Anforderungen müssen denn diese Zellen für E-Bike-Batterien genau erfüllen?
Bei uns, wir teilen das in zwei Teilen auf. So einmal die Qualifikation von Zellhersteller, der überhaupt in Frage kommt. Und zweitens die Zelle oder die Zellanforderungen. Zellen sind halt einer der wesentlichen Bauteile, die auch sicher sein müssen. Deswegen arbeiten wir nur mit renommierten Herstellern zusammen. Was Thema Zelle angeht, die Mehrheit an Zellen, die wir nutzen, sind speziell entwickelt für E-Bike-Anwendungen. Das sind jetzt keine klassischen Off-the-Shelf-Produkte. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben genau, wie Herr Eschler gesagt hat, aus unserer Use-Case, aus Intended Misuse teilweise, auch die Anforderungen definiert für die Zellen. Und die diskutieren wir, beziehungsweise geben wir an die Lieferanten vor und sind auch in sehr engen Austausch über die Entwicklungsphase von ABC-Muster bis zur Serie. Die Anforderungen, die aussehen, sind halt klassisch alle Sicherheitstests, das ist A und O, das ist keine Frage. Wir brauchen halt alle Sicherheitstests, alle Standards müssen bestanden werden von diesen Zellen. Wir haben harte Anforderungen, was Thema Lebensdauer angeht. Das heißt, einfach als Beispiel, wir haben immer noch Produkte aus 2011, 2012, unsere erste Generation, die sind immer noch in den Markt und funktionieren. Das ist das Thema Langlebigkeit, ist wichtig für uns. Und natürlich, wir haben jetzt zusätzlich zu dieser Anforderungen, zur klassischen Performance und Testing, haben wir zusätzliche Testanforderungen, die wir selber definiert haben, die über diese normative Anforderungen hinausgehen. Wie zum Beispiel Thema Kurzschluss. Da machen wir Kurzschlusstests auf Zellebene bei unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlichen Widerständen, die halt normativ nicht so angefordert sind, aber aus unserer Sicht notwendig sind, um genau dieses Use Case, was wir haben, abzubilden.
Beschreiben Sie doch mal kurz die Garantien, die Sie gerade so zwischen den Zeilen angesprochen haben. Was sprechen Sie da so aus?
Die Garantie, die wir geben, geben wir an unsere direkten Kunden. Das sind halt Fahrer und Hersteller. Und was wir garantieren, sind halt 60% von ursprünglicher Energie nach 24 Monaten durch Verkauf an Endkunden oder 48 Monate nach Batterieherstellung oder 500 volle Lade-Entladezyklen, aber immer was als erstes eintrifft. Man muss aber dazu sagen, das sind halt nur die Garantiebedingungen. Genau wie dieses Beispiel von unserer ersten Generation. Man sieht, die Akkus sind entwickelt für viel länger, aber die Garantiebedingung ist, wie gesagt, gegenüber unseren OEMs.
Das ist ja für uns total spannend zu hören. Herr Eschler, warum sind denn die Garantien und diese Lebensdauerangaben deutlich unter den von E-Autos einzuordnen?
Das hängt ganz vom Nutzungsprofil ab. Also Sie können ja wahrscheinlich ein E-Bike sehr viel individueller nutzen, als Sie beispielsweise mit einem Auto da die Extreme austesten können. Also nehmen wir mal das Beispiel, manche machen einmal die Woche eine Radtour bei gemäßigten Temperaturen. Andere fahren täglich auch bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen weite Strecken zur Arbeit oder in die Berge oder auf Trails. Und es gibt zusätzlich noch mechanische Einflüsse wie Stöße und so weiter. Also ich persönlich würde mal davon ausgehen, dass so ein E-Bike-Akku definitiv mehr als 5 Jahre halten wird. Aber wie gesagt, das Anwendungsprofil ist extrem unterschiedlich und dementsprechend ist auch die Haltedauer extrem unterschiedlich von den Batterien.
Um da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen kritischer reinzugehen, das ist ja bei Autos eigentlich auch jetzt nicht anders. Also deswegen, Herrgott Bohle, nochmal an Sie die Frage zurückgespielt. Warum ist das so? Oder was ist das denn intern, was Sie so an Lebensdauer eigentlich aufrufen oder für Erfahrungen haben?
Eigentlich, wenn man jetzt E-Bikes vergleicht mit Autos oder die Akkus, die in Autos verbaut sind. Unsere E-Bikes, die 500 Zyklen, die wir garantieren, das ist immer bezogen auf volle Lade-Entladezyklus. Das ist wirklich, was die Zelle kann, wird auch so auf die Backebene oder Batterieebene umgesetzt. Für Autos, pauschal kann man sagen, man nutzt nicht diesen kompletten Bereich. Das heißt, man lässt durch Sicherheitsstandards, durch zusätzliche Anforderungen, was man hat, aber auch wegen Lebensdaueranforderungen an Autos, man hat immer so diese obere 10% oder 15% SOC oder State of Charge, nutzt man nicht wirklich. Und das Gleiche gilt für diesen unteren Bereich. Das heißt, E-Autos sind schon von Anfang an im Bereich 20 bis 80. Und das ist, wie gesagt, pauschale Aussage, aber das ist so dieses Profil. Und wir reden eben von 0 bis 100. Und deswegen gibt es diese Unterschiede. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Akkus 20-80% in dem Bereich nutzen würden, dann sind natürlich viel mehr als 500 Zyklen zu erwarten. Aber wir garantieren immer dieses volle Use Case, weil das ist auch, was wir in unser Nutzerverhalten sehen.
Welche Speicherkapazitäten sind denn da so verbaut in E-Bikes und für welche maximalen Reichweiten sorgt das denn? Also ich bin mir sicher, hier sind einige dabei, die noch kein E-Bike gefahren sind oder auch keins zu Hause haben.
Für unser smartes System, unsere aktuelle Generation, haben wir Akkus, die von 400 Watt bis 800 Watt anbieten. Und eine pauschale Aussage zur Reichweite ist ein bisschen schwierig, weil hängt von vielen Faktoren ab. Das heißt, welches Fahrrad fahre ich? Welche Drive-Unit und Batteriekombination habe ich? Wie viel ist die Aufladung? Auf welche Untergrundbeschaffenheit fahre ich? Aber ich gebe da ein Beispiel. Angenommen, man fährt mit einem E-Tracking-Fahrrad, ausgestattet mit unserer CX Performance Line, eine 750 Watt Batterie. Und man fährt halt normale Steigung mit Eco-Modus, so Unterschiedsstufe, kommt man ungefähr 160 Kilometer weit. Wir haben aber auf unserer Webseite einen Reichweitenassistenten, genau wo man diese Parameter dann variieren kann, um zu schauen, passt das zu meinem Use Case und wie weit komme ich mit welcher Kombination.
Jetzt kann man bei Ihnen aber tatsächlich nur eine Zellchemie kaufen, so habe ich das vorhin wahrgenommen, die ganz speziell für Bosch angefertigt ist. Ich nehme an, es sind NMC-Batterien, aber über welche Zellchemien sprechen wir da ganz genau?
So, wir reden von NMC, Nickel-Mangan-Kobalt oder Nickel-Mangan-Kobalt-Aluminium. Das ist nickelbasierte Technologien mit sehr hoher Nickelanteil. Und das ist auf die Kathodenseite. Und die Anode ist eine Kombination von Graphit und Silizium-basierte Anoden.
Ja, wir kriegen hier ganz viele E-Mails darüber, ob zum Beispiel sich Natrium-Ionen-Batterien oder LFP-Batterien auch in E-Bikes irgendwo anbieten. Was sagen Sie? Kommt das bei Bosch?
Ich würde es so sagen. So, wo wir angefangen haben in 2011, hatten wir auch die nickelbasierte Kathode und Graphit als Anode. Jetzt 10, 12 Jahre später sind wir immer noch bei dieser Technologie. Aber die Technologie hat sich weiterentwickelt. Und wir sehen hier immer noch ein Potenzial, 10-15% Energiesteigerung hinzukriegen auf bestehende Technologie. Was wir aber auf jeden Fall anschauen, sind die neuen Technologien, wie Sie gesagt haben, Lithium-Mangan-Eisenphosphat oder Natrium-Ionen. Und deswegen, wir beobachten die Technologie Stand heute. Wir sind auch in Kontakt mit potenziellen Lieferanten.
Bei Starterbatterien, da gibt es ja einen Pfand, damit man die Altbatterien auch wirklich dann ins Recycling bringt. Ist das denn bei E-Bikes auch geplant oder wie läuft da das Recycling ab? Was sind da so Ihre Erfahrungen, Herr Gottbohle?
So, bei E-Bike-Akkus haben wir bis jetzt kein Pfandsystem, wie bei Bleisäure. Was wir aber haben, ist ein gemeinsames Rücknahmesystem entwickelt mit Fahrradindustrie für die Akkus. Das heißt, wenn man eine alte Batterie hat oder E-Bike-Batterie, die kann man kostenlos zu einem Händler zurückbringen und der Händler gibt das weiter an GRS, beziehungsweise über GRS wird das wieder recycelt.
Wie ist es denn eigentlich, welche Zellformate gibt es denn bei E-Bike-Batterien? Wir haben hier im Podcast auch schon häufig über die unterschiedlichen Zellformate und auch so eine Tendenz, die es im E-Auto-Bereich gibt, irgendwie gesprochen. Wie ist das bei E-Bikes? Sieht das da komplett anders aus? Und auch vielleicht auch mal, wie viele Zellen sind denn eigentlich in so einer Standardbatterie, sage ich jetzt mal, drin?
Was man jetzt in E-Bike-Batterien sieht, generell in Industrie, ist oder sind die zylindrische Zellen. Das sind halt rund zylindrische Zellen, würde ich sagen, über 90% von Herstellern nutzen das. Und es gibt in zwei unterschiedlichen Formaten, sogar bei uns, 18650 Format und 21700. So 21 mm Durchmesser, 70 mm hoch. Wir haben ein 36 Volt System. Das heißt, wir brauchen immer 10 Zellen in Serie und können nur mit diesen 10 Stufungen dann hochskalieren. So bei uns, wir haben Akkus, die 20, 30, 40, 50 oder 60 Zellen drin haben. Es gibt aber auch Systeme, die andere Spannung haben, wie 48. Die brauchen dann in dem Fall 13 oder 14 Zellen in Serie und haben dann andere Anzahl an Zellen.
Ja, super interessant. Vielen, vielen Dank an Sie beide für diesen Podcast. Letzte Frage. Herr Eschler, fangen Sie doch mal an. Ganz grundsätzlich, wir haben uns über die Sicherheit von E-Bike-Batterien jetzt gestritten oder unterhalten. Sind E-Bike-Batterien grundsätzlich unsicherer als die von E-Autos oder nicht?
Würde ich nicht so sehen. Eine Batterie ist erstmal eine Batterie und die Sicherheit einer Batterie hängt davon ab, wie Sie die Batterie behandeln. Es hängt vielleicht auch davon ab, inwiefern Sie die Batterie beim Ladevorgang und beim Entladen beobachten und überwachen können. Aber prinzipiell ist eine Batterie erstmal mit dem Gefahrenpotenzial ausgestattet ist, sie eben hat, wenn sie versuchen, eine gewisse Energiemenge auf möglichst wenig Platz unterzubringen. Und das unterscheidet sie erstmal grundsätzlich nicht von ihrem Gefahrenpotenzial. Unterschiede bekommen, kommen dann eher rein in der Frage, wie fachmännisch wird eine Batterie geprüft, mit welchen Restriktionen wird sie geladen und entladen und wie wird sie auch vom Verbraucher behandelt, also welche Umwelteinflüsse sieht die Batterie im Laufe ihres Lebenszykluses.
Ja, Herr Gottbohle, Herr Eschler, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Liebes Publikum, wir hören bzw. sehen uns schon in einer Woche wieder. Machen Sie es gut bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.